ich denke, das ist auch unsere Stärke, dass wir einfach diese verschiedenen Player zusammenbringen und gemeinsam dann für die Bildung bei den jungen Menschen uns einsetzen.
Ihr hört Mint Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.
Herzlich willkommen beim MINT Blowing, dem Podcast. Mein Name ist Arne Klauke und ich bin heute in Bayern und darf mich mit Michael Gündert, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher, unterhalten. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Michael, was kann die Welt noch retten und warum ist es MINT?
Ja, ich denke, MINT, die MINT-Themen und die MINT-Kompetenzen sind einfach die, die unsere drängenden Fragen vielleicht lösen können oder die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, ne? Sei es Klimawandel, Digitalisierung, in all diesen Bereichen bieten die MINT-Kompetenzen, glaube ich, Antworten. Wobei man natürlich schon auch sich bewusst sein muss, dass nur die Technik allein die Lösungen nicht wird bringen können. Im Endeffekt geht es immer um die Menschen dahinter, die dann mit den neuen Technologien auch umgehen und die anwenden.
Ihr habt da ja auch ganz spannende Ansätze oder Schwerpunkte, die gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt schauen wir erstmal auf drei Fakten.
Drei Fakten über die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. Fakt 1. Die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher, kurz IJF, wurde 2010 gegründet und möchte Kinder und Jugendliche für nachhaltige Zukunftstechnologien begeistern. Fakt 2. Die IJF ist entlang der ganzen Bildungskette tätig, von der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen in Bayern und in Teilen von Baden-Württemberg. Die Angebote der IJF finden häufig direkt in den Schulen statt. Fakt 3. Verschiedene Fördergeber unterstützen die IJF finanziell, darunter verschiedene Stiftungen, die Bundesagentur für Arbeit und der Europäische Sozialfonds.
Die drei Fakten haben uns schon mal einen guten Einblick gegeben, denke ich, aber auch mal mit eigenen Worten. Was ist denn die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher?
Ja, die Initiative Junge Forscherinnen und Forscher, kurz IJF, ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative. Mhm. Wir setzen uns für MINT-Bildung ein. Im ganzen süddeutschen Raum sind wir tätig und wollen einfach jungen Menschen Chancen geben, MINT-Bildung zu erfahren, MINT-Bildung vielleicht auch über das hinaus zu erfahren, was ihnen vielleicht von zu Hause aus mitgegeben wird oder in der Schule vielleicht auch so einfach nur angeboten wird.
Gibt es da, du bist jetzt seit einem guten Jahr, glaube ich, dabei, gibt es da so spezielle Programme oder Projekte, die auch schon regelmäßig sind?
Ja, also wir haben jetzt ganz aktuell wieder unser neues großes Kernprojekt mit dem Europäischen Sozialfonds und der Bundesagentur für Arbeit in ganz Bayern. Das ist wieder ein Anschlussprojekt, das also schon jetzt neuer, innovativer Form seit Juli läuft, aber wo wir auf den Erfahrungen der letzten Jahre schon aufbauen. Da sind wir in ganz Bayern aktiv, ab der 7. Jahrgangsstufe gehen in die Schulen und möchten mit verschiedenen Themen, die wir dort an Projekttagen mitbringen, erneuerbare Energien, IT, Gesundheitstechnologie, Nanotechnologie zum Beispiel, möchten wir die jungen Menschen mit den Zukunftstechnologien in Berührung bringen, möchten sie diese auch erkunden lassen, ganz aktiv und das dann verknüpfen mit einer Berufsorientierung. Also sprich, wie könnte mich in meinem nächsten Step nach der Schule vielleicht, wie könnten mich diese MINT-Themen weiterbringen, was interessiert mich da? Also da ist es uns jetzt in dem neuen Projekt ganz wichtig, hier Orientierung zu bieten. Denn das zeigt einfach die Forschung, dass da in dem Altersbereich häufig eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht. Es gibt ganz viele Angebote, ganz viel prasselt auf die jungen Menschen ein. Und mit unserer neuen MINT Roadmap, die wir da entwickeln, wollen wir den jungen Menschen Orientierung bieten und dann auch mit Hilfe einer digitalen MINT-Messe den Kontakt zu der Arbeitswelt einfach herstellen. Also sprich zu den Unternehmen, zu den Auszubildenden einfach da die Erfahrungen abzuholen.
Wie muss ich das genau verstehen? Es gibt Projekttage, das heißt an der Schule, siebte Klasse immer, gibt es
Also 7. bis 11. Klasse, je nachdem. Die Schulen buchen das bei uns und wir fahren dann mit unserem MINT-Mobil durch ganz Bayern. Einerseits unsere Bildungsreferenten, aber dann auch die Studierenden aus dem Schulteam, die uns unterstützen, laden die ganzen Experimente und Materialien ein. Wir kommen an die Schulen, bauen auf, führen den Projekttag durch, kommen dann noch ein zweites Mal vorbei und danach gibt es dann noch als Abschluss sozusagen die MINT-Messe.
Ach super, das heißt, erst erfahre ich etwas, kann mich irgendwie da reinfühlen, mache etwas mit und dann kann ich nochmal digital schauen, ob es beruflich vielleicht auch eine Zukunft für mich ist.
Genau, richtig. Und da wollen wir eben wirklich die Anknüpfungspunkte bieten. Unternehmen einerseits den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern ermöglichen und gleichzeitig aber auch für die jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich mal anzugucken, okay, wie schaut denn vielleicht eine Ausbildung im MINT-Bereich in diesem Unternehmen aus? Mhm. Ist das tatsächlich vielleicht so eine Fabrikhalle, wie ich es mir vorstelle? Oder ist es nicht eher eine moderne Azubi-Werkstatt, die strahlend weiß ist und hell und glänzend? Also da wollen wir auch einfach so ein bisschen mit Klischees aufräumen, diese aufbrechen.
Das ist jetzt eins eurer Projekte. Mhm. Ihr habt ja eine große Vielzahl. Gibt es noch weitere spannende Sachen, die man unbedingt hervorheben müsste?
Ja, also wir haben natürlich noch viele weitere spannende Projekte. Vielleicht als weiteres Beispiel noch jetzt aus dem Grundschulbereich. Mhm. Da haben wir verschiedene Lernkreisläufe. Das heißt, unsere Grundschulpädagoginnen arbeiten mit einer festen Zahl von Lehrkräften über einen Zwei-Jahres-Zeitraum zusammen.
Wow, das ist ja auch ein langes Commitment für eine Lehrkraft.
Ja, genau. Also das ist wirklich auch so, dass wir das einfordern von den Schulen. Mhm. Das heißt, die committen sich auf 2 Jahre dort mit ihren Lehrkräften auch mitzumachen. Ja. Hat natürlich den riesen Vorteil, es ist nachhaltig. Also sprich, es ist 2 Jahre lang ein fester Kern von Lehrkräften, die gemeinsam sich weiterbilden, gemeinsam MINT-Themen im Grundschulbereich entdecken, erfahren und dann auch gemeinsam umsetzen. Denn wir machen einerseits die Fortbildungen und andererseits fahren wir auch an die Schulen und machen die Projekttage. Und die Lehrerinnen und Lehrer können dann dort das Gelernte direkt einsetzen.
Und ihr seid auch eine Initiative, die sehr auf Kooperationen setzt. Wie viele Kooperationen pflegt ihr und warum ist euch das wichtig?
Also wir haben insgesamt, muss man sagen, rund 100 Partner aus Bildung, Forschung und Wirtschaft, ganz verschiedenste, sei es Stiftungen, die uns in unserer Arbeit unterstützen, häufig schon viele, viele Jahre lang, sei es aber auch Universitäten und andere Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder dann auch wirklich die Unternehmen, denn ich denke, das ist auch unsere Stärke, dass wir einfach diese verschiedenen Player zusammenbringen und gemeinsam dann für die Bildung bei den jungen Menschen uns einsetzen.
Der MINT-Raum Bayern ist auch bei euch aufgehangen?
Richtig, genau.
Wie ist das passiert?
Ja, das war, würde ich mal sagen, ein längerer Prozess. Da gab es vorher im Prinzip 2 verschiedene Netzwerke, die in Bayern die verschiedenen MINT-Regionen koordiniert haben. Und mein Kollege in der Geschäftsführung, Christoph Fitschenker, hat da in den vergangenen Jahren hat dann gearbeitet, um das jetzt unter ein Dach zu vereinen. Ursprünglich hatte die IJF schon diesen einen Teil des Netzwerkes und jetzt wurde diese Doppelstruktur aufgelöst, wurde bei uns angesiedelt und da arbeiten wir eben im Kultusministerium zusammen und wir haben hier die Kolleginnen, die jetzt mit dem MINT-Raum die MINT-Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für alle MINT-Regionen in ganz Bayern darstellen.
Das ist eine interessante Mischung, die eher auch untypisch ist, dass ihr sowohl konkret in MINT-Bildungsangebote geht und Vernetzungs- und Koordinierungsaufgaben habt. Mhm. Ist das historisch zufällig gewachsen oder ist das auch eure Grundstrategie dahinter? Also ist das was, wo ihr sagt, man muss beides machen oder wie kommt das?
Also muss man sicherlich nicht, aber ich denke, das hat sich im Lauf der Entwicklung der IJF so ergeben. Also die IJF hat sich ja auch jetzt in den 13 Jahren seit der Gründung immer weiterentwickelt. Ging ursprünglich mal aus dem Cluster Nanotechnologie hervor, hat sich dann eben deutlich breiter aufgestellt für MINT-Bildung ganz allgemein. Und da war es, glaube ich, dann auch einfach so eine Chance, die Christoph Fitschenker damals erkannt hat, MINT-Regionen in Bayern zu gründen, zu vernetzen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
Ja, und jetzt arbeitet ihr in euren Projekten ja immer sehr konkret mit Schulen zusammen.
Häufig, ja.
In der Vernetzung und Koordinierung, aber dann auch mit den MINT-Regionen. Mhm. Unterstützt ihr da auch in der Vernetzung dann konkret vor Ort? Weil es ist ja immer schon regional ein spannendes Zusammenspiel.
Teilweise schon, ja. Also wir haben teilweise natürlich schon Kontakte aus IJF-Zeiten noch in die verschiedenen MINT-Regionen. Das können jetzt die Kolleginnen in der Koordinierungsstelle natürlich nutzen. Und auch dort gibt es dann immer wieder Rückmeldungen an uns, ne? Dass man sagt, Mensch, da wäre vielleicht ein spannender Anknüpfungspunkt auch für die Arbeit der IJF.
Und wenn man so in die MINT-Bildungslandschaft im Süden, sage ich jetzt mal, guckt, ihr seid dann ja sehr umtriebig in verschiedensten Regionen. Was sind da aktuelle Herausforderungen, die die MINT-Bildung hat?
Also ich würde mal sagen, dass die Nachhaltigkeit der Projekte immer ein bisschen durch die Finanzierung und die Laufzeit der Projektförderung potenziell beeinträchtigt wird. Na, ich meine, das ist ja immer bei einer Projektförderung, da gibt es einen Anfang und ein Ende. Da sind es natürlich dann diese Endpunkte immer wieder so potenzielle Bruchlinien, dass man sagen muss, okay, geht dann jetzt was verloren? Oder geht denn die Kompetenz, die hier entwickelt wurde, die Konzepte werden ja auch weiterhin umgesetzt? Ne? Also das ist, glaube ich, schon so eine Herausforderung.
Also so institutionelles Wissen zu verankern ist bei so Einpersonen ja auch immer schwer.
Ja, also wobei man natürlich sagen muss, dass wir durch unser Bildungsteam, das sind also verschiedene Bildungsreferentinnen und Referenten mit den unterschiedlichen Hintergründen in den Naturwissenschaften, Pädagogik, Didaktik und so weiter, das ist schon unser Kernkompetenzteam. Ja. Also da würde ich schon sagen, da ist diese Kompetenz einfach vorhanden und wird einfach auch über Projektende hinaus immer wieder weitergetragen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder eine Herausforderung zu gucken, okay, hier endet ein Projekt, der Bedarf ist aber weiterhin da. Wie ist es möglich, vielleicht trotzdem den Bedarf auch dann vielleicht über eine andere Förderung oder über irgendeinen anderen Weg dann auch noch zu decken?
Ja. Und gibt es aktuell gewisse Trends, Impulse oder Innovationen, die in der MINT-Bildungslandschaft um sich gehen? Also auf Bundesebene haben wir öfter jetzt dieses MINCT oder MINT Plus gehabt. Ist im Süden irgendwas, wo man sagt, boah, ja, da arbeiten gerade echt viele dran und das ist ein wichtiges Thema?
Ja, also ich würde sagen, der Kunstbereich nimmt doch immer stärker auch eine Rolle ein. Gerade wenn es darum geht, auch Mädchen in der MINT-Bildung anzusprechen, ist das ja häufig einfach so ein Vehikel, um das zu erreichen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, dass tatsächlich auch wirklich die Nachfrage nach guter MINT-Bildung, nach guter Weiterbildung im MINT-Bereich, im Grundschulbereich ganz stark ist. Also die Nachfrage ist unglaublich. Wir kooperieren da auch mit dem Kultusministerium in Bayern, um dort Weiterbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer anzubieten, die häufig ja im Grundschulbereich zum Beispiel im Sachunterricht arbeiten, aber gar nicht explizit diese Ausbildung genossen haben, ne? Also sprich fachfremd unterrichten. Und da merken wir, ist die Nachfrage und die Begeisterung, sich dort auch weiterzuentwickeln, riesengroß.
Schön. MINT-Lehrkräfte, also Lehrkräfte, die MINT da drauf haben müssen, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was immer wieder aufkommt. Auch ein wichtiger Punkt, um so eine Begeisterung zu schaffen. Wir schauen jetzt einmal in eine ganz andere Kategorie, und zwar in Out of the Box.
Out of the box.
Da wären wir bei der ersten Frage. MINT-Bonbons oder MINT-Schokolade?
MINT-Schokolade.
Das sagen alle. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich finde MINT-Schokolade ganz grausig. Oh. Eine Empfehlung von dir. Gibt es ein MINT-Buch oder MINT-Medien oder etwas, wo du sagst, boah, das ist was, das weckt Begeisterung, das kann man sich gut angucken oder lesen?
Also gibt es viele Sachen. Mit meinem Sohn, der ist jetzt 7, schaue ich Willi Wills Wissen zum Beispiel, ist ja immer noch so ein Klassiker. Ja. Oder jetzt die Checker-Serien mit Checker Chan, Checker Tobi und so weiter. Das sind tolle Sachen. Auch die Was-ist-was-Bücher, ne? In den verschiedenen Editionen für die verschiedenen Altersgruppen. Super spannend.
Ja, sehr gut. Und wenn du einen Buchstaben von MINT auswählen müsstest, was wäre dein Lieblingsbuchstabe und warum?
Da würde ich aktuell T wählen, Technik. Ganz einfach auch, liegt in meinem Sohn begründet, der extrem technikbegeistert ist, der sich für alles interessiert, was irgendwie automatisch funktioniert. Roboter sind ein ganz wichtiges Thema, sei es eben so kleine, die man selber programmieren kann, Bottli und Co. Ja. Aber auch dann im Haushaltsbereich, ne? Staubsaugerroboter, Rasenmäherroboter, alles spannend.
Guter Übergang zu dir. Du hast gerade gesagt, du bist selber ja schon durch deinen Sohn sehr motiviert im MINT-Bereich. Aber das ist natürlich nicht dein einziger Zusammenhang zur Bildung, sage ich mal. Wie bist du denn da gelandet, wo du jetzt bist?
Genau. ja, ursprünglich komme ich aus dem Bildungsbereich eben, aus der schulischen Bildung, habe Lehramt studiert, Englisch Geografie in Würzburg hier, war ja auch im Ausland gewesen, University of Texas, und war dann auch lange an der internationalen Schule tätig und habe dort 5 Jahre die Oberstufe mit aufgebaut, war Oberstufenkoordinator, war dann 4 Jahre lang auch Schulleiter, habe da die Schule mit weiterentwickelt.
Und auch hier in Würzburg?
In Schweinfurt ist es, in der National School Weinfranken. Ja. Und habe dann jetzt im letzten Sommer, also August 2022, den Schritt an die IJF gemacht.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Mit deiner Vergangenheit bist du ja eigentlich prädestiniert dafür, selber aus dem Bildungsbereich direkt gekommen. Und du bist jetzt ja auch schon eine Weile bei der IJF und ihr macht ja selber auch Fortbildungen. Der MINT Campus bietet kostenfreie Lernangebote für die MINT-Community an. Wenn du einen Wunsch offen hättest, was wäre denn so ein Lernangebot, wo du sagen würdest, das muss auf dem MINT Campus stattfinden?
Also da könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass wir da einen Input mitliefern. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bildungsteam haben ganz tolle Konzepte erarbeitet und ich glaube, das wäre einfach eine tolle Möglichkeit, dieses Wissen einfach einer breiteren Community dann kostenfrei auch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, hier wurde die Idee schon mal geboren und es hat sich bewährt und wir teilen dieses Wissen gerne, um es auch zum Beispiel in anderen Regionen oder auch im Rest Deutschlands einfach nutzen zu können.
Super, super gerne kommen wir immer darauf zurück. Es ist ein Community-Projekt, von daher perfekt. Wenn man es jetzt auf ein konkretes Lernangebot münzt, du kennst die MINT-Community durch deinen Job natürlich sehr genau und weil du selber viel in der MINT-Bildungslandschaft unterwegs warst. Was wäre ein Lernangebot, wo du sagst, boah, das würde die interessieren? Das ist das, was die sich gerade vielleicht auch wünschen?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zum Beispiel Themen, die wir auch in Lehrkräftefortbildungen anbieten, und das sind ganz verschiedene, aber ein Beispiel wäre es auch mal Nanotechnologie, dass wir da auch was mit auf den MINT Campus bringen, ist zwar, denke ich, eher ein Nischenthema, aber ich glaube, deswegen gibt es auch gar nicht so viele Angebote und da könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch dann Interessenten findet.
Definitiv. Fallen mir auf jeden Fall 1, 2 Schülerinnenlabore ein, die ich kenne, die da aktiv sind und die das bestimmt interessieren würde.
Gut.
Vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ich wünsche noch einen mintastischen Tag.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.